Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichle, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Wie immer besprechen wir heute für euch zwei Alben. Wir hören zuerst The Hum of Maybe des deutschen Elektronikkünstlers Apparat. Also da sind wir so ein bisschen zwischen IDM und filigranem Artpop unterwegs. Als nächstes hören wir Can Such Delightful Times Go On Forever des US-amerikanischen Projekts The Soft Pink Truth. Und da verbinden wir Elektronik mit Kammermusik. Wir sprechen dann anschließend über ganz kleine Themen wie Wahrheit, Meinung und Wirklichkeit. Und für alle, die uns im Internet hören, gibt es dann noch wieder eine Bierverkostung, nämlich das Helle Freude von der Privatbrauerei Barre aus Lübecke. Und mit diesen Worten übergebe ich an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und der beginnt mit Musik, und zwar mit dem Album The Hum of Maybe von Apparat. Und Apparat heißt eigentlich Sascha Ring und ist überraschenderweise bei dem Namen ein deutscher Musiker, der durch seine elektronische Musik und Filmmusik bekannt wurde. Er wurde sogar schon für einen Grammy nominiert, man höre und staune. Anfänglich hat er so ein bisschen Techno gemacht, dann verlagerte sich sein Schwerpunkt auf andere Genres der elektronischen Musik und er interessierte sich mehr für Klanggestaltung, denn für Beats. Seit 28 Jahren macht er nun Musik, tourt durch die halbe Welt und steht auf riesigen Bühnen. Mit 16 fing alles an in Quedlinburg, liegt so zwischen Göttingen und Magdeburg, oder Magdeburg, glaube ich, sagt man, wo er auch herkommt, also aus diesem Örtchen. Das neue Album nun, also The Hum of Maybe, ist in diesem Jahr erschienen, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr, das heißt also im Jahr 2026. Er hat lange gebraucht, um dieses neue Album zu produzieren. Die Zeit war nämlich geprägt von Schreibblockaden und Selbstzweifeln. So, elektronische Musik.
Mhm. Jenny. Mhm. Und was für welche? Ich habe anhand dieses Albums wiederentdeckt, wie sehr ich dieses Genre namens Glitch mag, aus Gründen, die mir nicht ganz klar sind. Das hat sowas enorm Körperliches, finde ich. Also auf The Hum of Maybe gibt es auch so viele Sounds, die irgendwie direkt durchs Hirn bürsten, aus irgendeinem Grund. Das ist irgendwie eine ganz besondere Erfahrung. Und da bei aller Liebe zur Gitarrenmusik oder einer netten Aufführung von Klavieren und Cellos, ist das irgendwie so eine ganz andere Kategorie von Musik. Das ist so unmittelbar, direkt irgendwie im Körper. Ja, Wahnsinn. Und das hat mir natürlich sehr gut gefallen. Insgesamt ist The Hum of Maybe vom Sound her eigentlich ziemlich warm, trotz all der Digitalität der Elektrifizierung. Es bricht oft genug aus, um halt nicht, ne, wir hatten viel Ambient schon in diesem Jahr, es ist nicht nur einfach so ein Klangteppich, einfach ist gut, es bleibt überhaupt nicht ruhig, es nimmt einen immer wieder raus und bricht mit sich selbst, das macht es unheimlich spannend. Und gleichzeitig ist da halt so eine Emotionalität, die sehr körperlich wird durch diese ganz besonderen Sounds, die ich jetzt einfach mal dem Glitch zuschreibe. Das ist wirklich etwas, was man erfahren muss. Das ist ganz schwer zu beschreiben für mich, weil ich glaube, wer dieses Genre von Musik noch nie bewusst gehört hat, weiß gar nicht, was da so geht. Ich wusste es definitiv vorher nicht. Ich weiß, es gibt so ein paar Alben, lustigerweise, in meiner persönlichen Musikgeschichte, die aus diesem Bereich kommen. Aber die sind sehr vereinzelt und versprenkelt. Es ist, ja, also The Hum of Maybe hat mich zurückgeholt eben in diese Welt. Und ich bin ihm sehr dankbar dafür. Und das macht es handwerklich auch noch hervorragend. Mhm. Emotional interessant. Und erzählt Geschichten mit diesen fast anfassbaren Sounds. Also ich bin begeistert.
Das ist schön. Das freut mich. Es sind ja völlig neue Töne über elektronische Musik hier. Das ist ja
dass ich sowas nochmal sagen würde.
Ja, aber wirklich. Ja, das sagst du ja schon länger.
Das stimmt.
Also, wir sprachen ja schon über Moderat. Das Projekt bestand ja aus Mode Selector und Apparat. Und es war ein tolles Album damals. Mochten wir sehr. Und nun also Apparat allein, also die Älteren erinnern sich, wir haben das mal besprochen, ne? Und nun also Apparat allein und wir haben es hier mit einer ja, tollen Mischung aus elektronischen Instrumenten und akustischen Instrumenten zu tun, nämlich. Also Gitarre, Schlagzeug und Posaune, um nur einige zu nennen, das sind die analogen Instrumente, also die in Anführungszeichen echten Instrumente. Die sind hier genauso zu hören wie Synthese- und Sampletechniken. Zum Beispiel Granularsynthese natürlich. Ist ja sehr angesagt. Viel wichtiger aber ist, dass wir hier einen tollen Gesang, der immer mal wieder so ein bisschen an Ben Gibbard von Death Cab for Cutie erinnert, und tolle Melodien haben. Ich finde nämlich, die Songs sind allesamt toll. Richtig toller Synthie-Pop zum Teil. Mit ein paar neuen Zutaten. Es gibt die leisen und introspektiven Passagen, natürlich genauso wie die rhythmischen und extrovertierten Teile. Und beides fügt sich, finde ich jedenfalls, unfassbar toll zusammen. Ich finde das Songwriting herausragend. Die Produktion ist toll. Es macht Spaß, dieses Album in einem Zug durchzuhören, weil hier einfach kein Füllwerk am Start ist. Das ist total super. Wir haben es hier also mit einem detailreichen und einem sehr melodischen Album zu tun. Mit seinen 51 Minuten ist dieses Album ja auch schon ein bisschen länger. Das merkt man aber, finde ich, überhaupt gar nicht, weil das Album einfach nie langweilig wird, weil bevor es langweilig wird, passieren wieder irgendwelche Dinge, und das ist halt eine Kunst, die auch nicht mehr alle KünstlerInnen so beherrschen heutzutage, wie wir ja mittlerweile schon leidvoll feststellen mussten bei dem ein oder anderen Album. Ich finde, das Album ist auch unheimlich geschmackvoll in jeglicher Hinsicht. Es ist die Produktion, die geschmackvoll ist, das Songwriting, die Melodien, der Gesang, die Instrumente und ja, die Texte auch. Es geht bei den Texten ja darum, dass er kurz vor Corona zum ersten Mal Papa wird, dass aber gleichzeitig seine Beziehung droht zu zerbrechen. Es geht um das Vielleicht auf diesem Album. Manchmal ist es auch okay, nicht zu wissen, wo es gerade langgehen soll, wo es hingehen soll. Dieser Schwebezustand. Auch mal abzuwarten und erstmal keine Entscheidung zu treffen, ne? So wie Hans Blumenberg uns das beigebracht hat. Dass Menschen das können und dass uns das unter anderem, jedenfalls nach derzeitigem wissenschaftlichen Stand, von den Tieren unterscheidet, von den anderen Wesen auf dieser Welt, auf dieser Erde. Und darum, dass man nett zu sich sein soll. Auch darum geht es. Und das ist auch wichtig. Da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Also ich bin geradezu entzückt. Hier passt wirklich alles zusammen. Auch dieses Album, kann ich jetzt schon sagen, wird eine Rolle spielen bei den Alben des Jahres des Herrn Martinsen. Nun, dieses Album ist, wie schon erwähnt, im Jahre 2026 erschienen, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr. Und deswegen dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Das rennt eindeutig auch für mich ein Anwärter aufs Album des Jahres 2026.
Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Es gibt dem nichts, es ist einfach so. Rennt, fertig. Genau aus den gleichen Gründen.
Punkt, sehr gut. So. Kommen wir zu einem weiteren Album mit ganz gutem Elektronikeinschlag, aber ganz anders. Kommen wir zu The Soft Pink Truth. Hinter The Soft Pink Truth steckt der US-amerikanische Musiker und Theoretiker Drew Daniel. Den kennt man sonst vielleicht als eine Hälfte des Duos Matmos, was er mit seinem Ehemann MC Schmidt betreibt. Daniel ist außerdem Professor für englische Literatur an der Johns Hopkins University in Baltimore. Und genau zwischen diesen Welten bewegt sich halt auch seine Musik gerne mal, nämlich zwischen so sehr hochkonzeptionellen Inhalten, sehr akademischen Blick auf Musik und auf der anderen Seite sehr körperlichen Ebenen, Clubmusik auch mal, tanzbare Dinge. Das Ganze nennt sich dann Full Body Music, das musste ich erstmal nochmal nachschlagen. Soll halt wirklich die Brücke schlagen zwischen dieser intellektuellen Ebene, die sehr konzeptuell und geistig verkopft ist, und der Körperlichkeit, wie zum Beispiel Tanzbarkeit, ne? Wie habe ich es gerade gesagt, das durchs Hirn bürsten, was so ein Glitch hinbekommt. Das neue Album heißt Can Such Delightful Times Go On Forever? Und bezieht seinen Namen aus einem Zitat von dem französischen Autor Stendhal. Auf Deutsch heißt der Titel Rot und Schwarz, ein berühmtes Buch, aus dem dieses Zitat entstammt. Da geht es auch schon darum, inmitten von Unheil schöne Momente ein bisschen dauern zu lassen. Und darum soll es auch in diesem Album gehen. Inspiriert von Filmsoundtracks aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, von verschiedenen Strömungen des Minimalismus, versucht er, der Frage nachzugehen, wie beständig Glück sein kann, Inhalt einer dystopischen Landschaft, in der er sich und uns in dieser Zeit wägt. Das Album hat neben ihm eine sehr illustre internationale Besetzung. Also all diese Musiker und Gastmusiker kann ich gar nicht aufzählen, so viele sind das, kommen auch aus ganz verschiedenen Ländern und Ecken der Welt. Worin sie vereint sind, sind ihre absolute Unlust, was den Faschismus und autoritäre Strukturen angeht. Und auch das soll Thema auf diesem Album sein. Definitiv einer der Songtitel, die eher in die Verkopft-Kategorie gehören, würde ich sagen.
Ja, also ich glaube, das Management war begeistert, als sie diesen Titel gehört haben für das Album.
Ja. Gleich zwei Y, so kriegt man das und zusammen her. Ja, wie hast du das Album erlebt?
Ja, also erstmal eine tolle, wilde Mischung aus allem Möglichen. Also wieder genau das Richtige für diese Sendung. Da war ich ja schon hoch erfreut. Also wir hören Klassik, wir hören Ambient, wir hören neue Musik im Sinne von Klassik, neue Musik. Das ist ein Genre innerhalb der klassischen Musik. Wir hören, ja, manchmal ist es so ein bisschen Richtung, fast schon Richtung asiatische Musik, so, ne, so Richtung chinesische Filmmusik oder japanische Filmmusik. Dann haben wir haben verträumte Passagen, dann wieder Passagen, in denen es zur Sache geht. Wir hören unter anderem Klavier, Streicher, hier auch gerne mal Pizzicato, Orgeln, Glockenspiele, Harfe, Holzbläser. Manchmal geht es in Richtung Filmmusik, dann wiederum ist es eher kammermusikalisch, dann wieder Ambient mit ganz viel Reverb. Alles wechselt sich sehr schön ab, alles passt auch irgendwie zusammen. Die Produktion von Drew Daniels ist wirklich gut. Außerdem hat das Album oder ist das Album gerade mal 39 Minuten kurz. Auch das spricht wieder mal für dieses Album, dass sie eben nicht versucht haben, das eine oder das andere Lied unbedingt noch auf dieses Album zu schmeißen. Danke dafür, sondern es wirklich dabei belassen haben. Wenn man nicht mehr zu sagen hat, dann soll man es halt lassen. Dann ist es halt gut mit den 39 Minuten. Perfekt, alles wunderbar. Man hat eben nicht versucht, auf Gedeih und Verderb hier irgendwie noch ein Stück reinzupacken. Es wird auch natürlich nie langweilig dadurch, weil ja kein Füllwerk drauf ist. Wie sollte es auch? Und dann auch noch bei dieser tollen und wilden Mischung, also und bei dieser Kürze. Also ich war von dem Ganzen sehr angetan. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Vor allem ob der Abwechslung und ob der hervorragenden ja, Instrumentierung, aber auch ob der hervorragenden Darbietung. Ich bin durchaus angetan.
Ja, da sagst du was. Ne? Es passiert so viel verschiedenes Zeug auf diesem Album. Trotzdem wirkt es aus einem Guss. Es ist weggelassen worden, was weggelassen werden kann und draufgeblieben, was gesagt werden muss.
Genau.
Das ist auf jeden Fall Zeichen einer Person, die ihr Handwerk versteht und ihre Kunst versteht. Das fällt auf. Und man ist unterhalten, weil so viel Dramaturgie da drin steckt, die einen mitnimmt und nie gelangweilt, weil eben immer was Neues passiert. Aber es ist auch nicht einfach nur so Novelty oder sowas. Das könnte man ja auch gleich denken, wenn jemand so viele verschiedene Instrumente und Stile mischt, dass man einfach nur irgendwie ein buntes Potpourri machen will. Auch das ist es nicht, sondern es hat wirklich alles Hand und Fuß. Das finde ich also handwerklich sehr bewundernswert. Und dieses Album ist auch im Jahre 2026 erschienen. Das heißt, wir müssen es bewerten auf unserer Skala von steht, läuft oder rennt.
Ja, dieses Album kriegt bei mir ein wahnsinnig schnelles Läuft.
Bei mir auch. Ich muss sagen, es war schon knapp in der Rent-Kategorie drin. Leider hat es das schlechte Schicksal, heute zusammen mit diesem anderen Album, ja, mit diesem Apparat-Album
so,
zu sein.
So.
Und im direkten Vergleich, ja. Oh, sorry, es fehlt nicht viel, aber es fehlt ein bisschen was, deswegen ja, auch von mir ein schnelles Läuft.
Ich habe das auch schon gedacht. Ich habe auch schon gedacht, wenn das Album mit einem anderen Album, ja, dann, ja, aber so... Das ist echt ein bisschen doof, ja.
Ja, so ist das, ne? Wenn man einen Oscar haben will und dann kommt wieder, keine Ahnung, ein neues Star Wars raus. Na gut, das zählt jetzt auch nicht mehr heutzutage.
Nee, nicht wirklich.
Egal. Irgendwas Gutes, Großes raus, dann hat man halt Pech gehabt, egal wie gut man war. Von daher hat The Soft Pink Truth und ihr neues Album Can Such Delightful Times Go On Forever ein schnelles Läuft von Thorsten und ein ebenso schnelles Läuft von mir erhalten. Kommen wir damit zu unserem philosophischen Thema Wahrheit, Meinung und Wirklichkeit.
Ja, was ist das eigentlich? Haben wir uns so überlegt. Da haben sich schon ganz viele Leute drüber Gedanken gemacht. Kann man sich ja vorstellen, ne? Was ist Wahrheit, was ist Meinung und was ist überhaupt Wirklichkeit? Da hat sich sogar der Olle Platon schon Gedanken gemacht. Und bei ihm gibt es einen Unterschied, nämlich Doxa versus Episteme. Doxa, sagt er, ist Meinung, die ist veränderlich und die ist unsicher. Und Episteme, das ist Wissen und Wahrheit und das begründet und ist stabil. So, das heißt, da zwischen diesen beiden Sachen hat er erstmal unterschieden und für Platon haben die meisten Menschen oder leben die meisten Menschen in Meinungen über die Wirklichkeit und nicht in der Wahrheit selbst, sagt Platon. So, damit, das nehmen wir mal so hin. Dann kam irgendwann Descartes um die Ecke und hat gesagt, ja, Moment mal. Und was ist, wenn meine Wahrnehmung mich täuscht? Die Wirklichkeit könnte ja anders sein, als sie erscheint. Und damit verschiebt sich natürlich so ein bisschen der Fokus. Meinung entsteht schnell aus Wahrnehmung und Wahrheit braucht methodischen Zweifel, sagt Descartes. Kant sagt, greift das so ein bisschen auf und sagt, wir erkennen nie die Dinge an sich und das nennt er Wirklichkeit, sondern nur die Erscheinungen, wie sie uns vorkommen, also wie wir sie wahrnehmen. Wahrheit ist für Kant also immer an unsere Entscheidungsbedingungen gebunden. In der etwas moderneren Philosophie, Nietzsche, der geht so weit, er sagt, es gibt überhaupt keine Tatsachen, es gibt nur Interpretationen. Der sagt also, Wahrheit wird perspektivisch hier bei ihm, Wirklichkeit wird gedeutet und Meinung wird unvermeidlich. Also wieder eine ganz andere Herangehensweise. Bei Hannah Arendt gibt es den Unterschied zwischen Fakten und Meinungen. Also Fakten für Hannah Arendt halt historische Ereignisse und Meinungen sind halt Interpretationen und Perspektiven. Und sie sagt halt, wenn Meinungen Fakten ersetzen, dann gerät die Wirklichkeit selbst in Gefahr. Also auch sie sagt, Fakten und Meinungen bilden die Wirklichkeit ab. Camus sagt, die Wirklichkeit ist absurd. Der Mensch sucht in der Wirklichkeit oft nach Wahrheit und daraus entstehen manchmal schlimme Dinge. Meinungen können uns durchaus Halt in der absurden Welt geben, aber sie dürfen eben niemals zum Weltsein an sich erklärt werden. Meinungen sind keine Fakten. Also da ist er mit Hannah Arendt eins. Ja, und dann kommt natürlich wieder der drollige Odo Marquardt um die Ecke und sagt, also für ihn sind Menschen endliche, fehlbare und erzählende Wesen und das bedeutet, wir haben nie die ganze Wahrheit, wir leben mit vorläufigen Deutungen und unsere Wahrheiten sind immer perspektivisch. Das haben wir schon mal gehört. Und er würde sagen, vielleicht, wer die Wahrheit besitzt, wird schnell intolerant, wer sie sucht, bleibt pluralistisch. Im Unterschied zu Platon, der ja Meinung eher abwertet, rehabilitiert Marquardt die Meinung, also so ein Stück weit jedenfalls. Menschen können nicht ständig nach letzter Wahrheit suchen, das wäre zu überfordernd, sagt er. Wir brauchen dafür Traditionen, Geschichten, Meinungen und Institutionen. Die stabilisieren unser Verhältnis zur Wirklichkeit, ohne absolute Wahrheiten liefern zu müssen. Also mehr Pluralität, mehr Skepsis gegenüber Heilsgewissheiten und weniger philosophische Hybris. Denn, so Marquardt, wer glaubt, die Wirklichkeit vollständig zu kennen, wird dogmatisch. Wer ihre Komplexität akzeptiert, bleibt tolerant. Macht Sinn. Und dann kommt Max Weber und sagt, ganz klar, Wissenschaft, Wahrheit über Fakten. Politik, Entscheidung und Werte. Und Individuum, Sinnfragen. Heißt, Wahrheit erklärt die Welt, Meinungen bewegen die Welt, Wirklichkeit entsteht aus ihrem Zusammenspiel. Also heißt, Wahrheit ist kein politisches Programm und auch keine moralische Gewissheit. Sie ist Aufgabe der Wissenschaft. Sie ist mühsam, methodisch und immer vorläufig. Meinungen dagegen gehören in die Arena der Politik. Dort kämpfen Werte, Interessen und Überzeugungen miteinander. Und die Wirklichkeit entsteht schließlich aus diesem Spannungsfeld. Also aus Fakten, Deutungen und Entscheidungen. Wer die Wahrheit besitzt, wird dogmatisch. Wer nur Meinungen hat, wird beliebig. Der moderne Mensch muss lernen, zwischen beiden zu leben. So, und nun kommst du.
Da ist ja nahezu gar nichts mehr hinzuzufügen, außer ein wenig Methodik, wie wir das dann hinkriegen.
Ja.
Dazu hätte ich nämlich noch einen kleinen Popper mit seiner, den Karl Popper mit seiner Falsifikation. Wir besitzen nie die absolute Wahrheit, sondern wir können uns ihr nur durch die Eliminierung von Fehlern nähern. Ich finde, das ist noch so das kleine fehlende Puzzleteil, Wie gehen wir denn mit Wahrheit und Meinung und Fakten um? Ganz einfach, wir nehmen etwas an und dann sorgen wir dafür, dass all die Fehler, die wir daran finden, nach und nach weniger werden, und sie werden aber nie weg sein. Da können wir uns von vornherein schon mal draufsetzen, also schon mal dran gewöhnen. Ja. Wenn wir das aushalten können, ich glaube, dann ist die Welt definitiv eine bessere, eine wahrere, eine, in der wir mehr Wirklichkeit teilen, und das können wir gerade sehr gut gebrauchen.
Ja, und was wir auch gerade sehr gut gebrauchen können, ist halt der Unterschied zwischen Meinung und Fakten, ne?
Ja, ja.
Da ist Hannah Arendt wieder ganz weit vorne.
Auf jeden Fall. Ja, für sie ist das ja sowieso super wichtig. Ja. Wahrheiten als Fundament der Politik. Also keine Politik ohne Tatsachenwahrheiten.
Genau.
Ja. Ja. Das muss es geben. Ohne eine geteilte, halbwegs verlässliche Wirklichkeit kannst du nicht miteinander
richtig. Lösung. Das hat sie von Kant übernommen. Ja. Ja, genau. Der das nämlich genau Hume vorgeworfen hat, weil Hume ja gesagt hat, nein, 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 hier ist gar nichts sicher, nicht mal die Schwerkraft. Und da hat Kant gesagt, Moment mal, einen Augenblick mal. Wenn wir uns auf gar nichts mehr einigen können, dann können wir nicht mehr miteinander verhandeln, da können wir auch keine Wissenschaft mehr betreiben. Wo willst du hin?
Ja, gut, dann viel Spaß, wenn du morgen aus dem Fenster, aus dem Haus gehst statt aus der Tür, dann sehen wir mal, ob die Schwerkraft
genau. Ja, also wir müssen uns auf irgendwelche grundsätzlichen Dinge einigen, sonst funktioniert gar nichts mehr. So, also das ist klar. Ja, also man kann, also das habe ich auch gelernt, dass die Wahrheit und die Meinung die Wirklichkeit bilden.
Ja.
So, also dass die Wirklichkeit eine Spannung, die Spannung zwischen Wahrheit und Meinung ist quasi. Ich finde, Weber hat das ganz gut hingekriegt mit Wahrheit ist halt eben diese Tatsachenfakten, die Wissenschaft hervorbringen muss. Ne? Also die sind halt dafür da, die Fakten zu schaffen sozusagen, indem sie forscht und tut und macht. Meinung ist tatsächlich eben Politik, Interessen vertreten und sich austauschen, handeln, würde Hannah Arendt sagen. Natürlich auf Basis dessen, was wir herausgefunden haben, aber eben auch eben auf Basis von Interessen und so weiter und so fort. Und das zusammen bildet dann die Wirklichkeit ab. Da habe ich vorher noch nie drüber nachgedacht. So. Finde ich ganz spannend. Dass es dieses Spannungsverhältnis gibt und dass wir das auch brauchen.
Auf jeden Fall.
Ja. Und ich glaube, dass das Camus recht hat, dass Meinungen uns natürlich Halt geben können, dass sie aber natürlich nicht dogmatisch werden dürfen, dass sie nicht zum Weltsein an sich erklärt werden dürfen.
Ja. Ja, man muss sich bewusst sein, dass ich bin ja dabei, dass wir eigentlich nicht, also dass wir nur aus unserer Perspektive wirklich oder aus einer Perspektive heraus sehen können. Also
ja,
nur immer durch den Filter von Meinungen. Keine Frage. Das heißt aber nicht, dass es dahinter keine echte, also was ist echte, keine Wahrheit gibt. Die ist halt unendlich komplex. Wir werden die nie ganz erfassen können. Wir werden die auch nie ohne Perspektive, ohne Meinung erfassen können. Aber wir können so lange drüber reden, bis wir einen großen Teil geteilter Wahrheit uns darauf einigen können. Und das sind die Dinge, mit denen wir zusammen handeln können.
Genau.
Also ich brauche mit niemandem diskutieren, ob er irgendwie Schlager mag oder nicht. Das ist eine reine Meinung.
Ja, das ist qualitativ.
Aber vielleicht, genau, das ist qualitativ zum Beispiel. Und wir haben auch ganz unterschiedliche Erfahrungen dann mit Schlager oder so. Wir können uns aber vielleicht darauf einigen. Keine Ahnung, was für eine Taktart das ist. Oder
dass es Musik ist.
Dass es Musik ist, richtig. Also das sind dann einfach Sachen, die sind relativ schnell zu klären. Und da, auf der Basis kann man dann durchaus auch miteinander reden.
Genau.
Ja. Ja.
Man muss halt auch erstmal die Wirklichkeit beziehungsweise die Wahrheit akzeptieren. Ja, dass es Dinge eben gibt. So, dass wir uns auf Dinge einigen müssen. Das ist, sonst können wir nicht mehr leben. Also wir müssen auf eine Realität irgendwie auch uns einigen können. Wir müssen uns einigen können darauf, dass es dass es den Klimawandel gibt. Das sind Tatsachenfakten. Das nützt alles nichts. Darum muss man sich einigen können, sonst können wir alles vergessen, sonst brauchen wir keine Wissenschaft mehr. Und das ist im Moment, glaube ich, ein ganz großes Problem, weil die Menschen haben viel mehr Bock auf Meinung und relativ wenig Bock auf Wahrheit, glaube ich. Und das verzerrt nicht nur die Wirklichkeit, sondern das bringt die Wirklichkeit in Unwucht. Das ist nicht gut.
Ja, das ist tatsächlich ja gerade ein großes Problem.
Ja.
Man spricht von irgendwie Post-Truth-Society. Eben weil Meinung ein so viel größeres Gewicht bekommt in Zeiten von algorithmischen Social Media
auch,
und Schlagzeilen, als eben die geteilte Wahrheit, die wir alle jeden Tag sehen, aber die irgendwie in unseren Hirnen weniger vorkommt als das Geschrei der verschiedenen Meinungen.
Genau, weil Meinungen eben auch attraktiv sind, ne? Die emotionalisieren, die empören und so weiter und so fort. Genau. Also das kommt ja natürlich auch noch dazu. Ja, die Wahrheit hat es halt schwer. Und es war aber schon immer so. Es gab schon immer, auch in der Philosophie und gerade in der Philosophie, hat es die Wahrheit auch nicht immer leicht gehabt, weil Meinung immer über die Wahrheit gestellt wurde. Ne? Und zum Weltsein an sich verabsolutiert wurde. Jedes geschlossene System, philosophisches System, ist am Ende weit weg von der Wahrheit. Weil es unwissenschaftlich ist.
Ja. Es muss offen bleiben für die Eliminierung von Fehlern.
Genau.
Für das Dazulernen.
Da könnte ich jetzt wieder die ganzen Namen nennen, aber die kennen die HörerInnen ja jetzt auch schon alle. Brauchen wir jetzt nicht nochmal wiederholen. Also, es ist halt nie gut, wenn du deine partikulare Erkenntniswelt zum Weltsein an sich verabsolutierst. Das ist zum Scheitern verurteilt. Und da gibt es einige Philosophen, die das gerne gemacht haben. Tja. Auch noch im 20. Jahrhundert. Also im 19. sowieso. Aber im 20. eben auch. Da ist die Philosophie nicht gefeit davor.
Ja, und im 21. Jahrhundert sind wir davor auch nicht sicher.
Nee, überhaupt nicht. Gar nicht.
Ja.
Stimmt. Ja, es gibt genug Leute, die sagen, was, Klimawandel? Nö, gibt es nicht. Also es gab schon immer Wärme- und Kälteperioden und so weiter und so fort. Das ist wirklich schwierig.
Ja, technisch ja, aber
ja,
das Wahrheit ist, und Fakten und ja.
Ja, genau. Und das ist halt schwierig, weil dann kannst du schlecht diskutieren, weil die Wahrheit zur Meinung machen.
Ja.
Und umgekehrt.
Kannst du gar nicht diskutieren am Ende, weil kannst du ja noch so viele Studien rausholen.
Nein, das bringt nichts. Das, ja. Naja.
Genau. Nein, da musst du dann zurück auf Meinungsebene diskutieren, in Anführungsstrichen. Schöner wird das davon nicht.
Nee, definitiv nicht. Aber wir haben ja tolle Menschen, die sich mit diesen Themen beschäftigt haben.
Ja.
Und die können wir ja ins Feld führen, damit zumindest wir stabil bleiben. Und das ist doch auch ganz schön, nicht? Und ich bin fest davon überzeugt, dass unsere HörerInnen, die würden uns nicht hören, wenn sie nicht stabil wären. Da bin ich fest von überzeugt. Und mit diesen Worten würde ich sagen, es sei denn, du hast noch was zu sagen.
Nein, ah. Ich sage Bier.
Sehr gut.
Bier.
Also, wir sind in Jennys Heimat.
Genau, Wahlheimat sozusagen.
Genau. Ja. Wir sind bei der Barre Brauerei. Das ist eine traditionelle Familienbrauerei, die wurde 1842 von Ernst Johann Barre gegründet und ja, wird jetzt in der 6. Generation geführt. Das höre ich ganz oft, ne? Das ist alles so ein bisschen so 6. Generation. Es scheint irgendwie so damals eine ganz große Welle von Brauereigründungen gegeben zu haben um die Zeit. Nun gut, es gibt ein besonderes Markenzeichen, denn bei der Bierauslieferung, die wird per Pferdekutsche zum Teil jedenfalls immer noch gemacht. Es gibt zwei rheinisch-deutsche Kaltblüter, das sind es wohl, die wöchentlich in Lübbecke unterwegs sind. Finde ich super. Gab es in Bremen früher auch. Verwendet werden für diese Sorte Bier, es handelt sich um ein helles, ausschließlich Malze aus Braugerste, zumeist Pilsnermalz. Es können jedoch auch zusätzlich geringe Beimengungen weiterer Malze zum Einsatz kommen, wie in diesem Fall. Vom ähnlichen Pilsnerbier unterscheidet sich das helle durch eine schwächere Hopfung, wodurch es eine geringere Bittere aufweist. Normalerweise beträgt so ein helles so irgendwo zwischen 11,3 und 12,8 Grad Plato und einem Alkoholgehalt von 4,7 bis 5,7 Alkoholvolumenprozente. Dadurch ist es nicht ganz so einfach von der Biersorte Export abgrenzbar und unterscheidbar, weil viele Brauereien im Süden des deutschsprachigen Raumes brauen neben einem hellen auch noch ein etwas stärker eingebrautes helles Bier, das dann oft Export, Spezial, Märzen oder Festbier genannt wird. Es ist also mal wieder kompliziert. Die Bezeichnung Helles weist somit auf einen vergleichsweise geringeren Alkoholgehalt hin. Vor der Abfüllung wird es gefiltert, weshalb es hier eben ein sogenanntes blankes Bier ist. Wenn es nicht gefiltert wird, dann wird es ja trüb, logischerweise. Und ist es trüb, dann ist es ein Zwickel- oder Kellerbier. Auch spannend. Wir haben es hier zu tun mit 11,5 Grad Plato, mit 4,8 Alkoholvolumenprozenten. Eine Hopfenbittere wissen wir nicht, aber die haben eine Skala von 1 bis 5 bei sich auf der Homepage und hier ist eine 1 angegeben. Also wird es wahrscheinlich nicht so hopfenbitter sein, was ja auch gar nicht dem Hellen entspricht. Oder der Kategorie Helles. So. Dann öffnen wir die ganze Geschichte mal hier. Helle Freude ist ein schöner Name. Du kennst das wahrscheinlich schon, ne?
Ja. Ich durfte die Bekanntschaft schon machen.
Ich verstehe. Ich noch nicht. Ich finde aber das Label total schön, weil es so hell ist, im wahrsten Sinne des Wortes, wegen helle Freude, das passt ganz gut. Finde ich schön. Ja, Schaum ist genauso stabil wie beim Pilz, nämlich gar nicht. Muss man ehrlich sagen.
Ja.
Aber er ist feinporig. So. Und die Farbe? Ja, heller Bernstein, ne? Sieht aus wie ein Bier. Gibt sich als solches zu erkennen.
Wie ein helles Bier.
Genau. Also ich würde sagen so goldgelb. So.
Ja.
Ne? Dann wollen wir mal verrichten, ne?
Ja. Es ist zurückhaltend, aber leicht malzig und
ja.
Honigsüß.
Ja. Leicht blumig. Ein schönes Frühlings, ein schöner Frühlingsgeruch, finde ich.
Ja.
So leicht beschwingt, nicht?
Passt gut ins Wetter.
Absolut. Habt ihr auch so tolles Wetter wie wir?
Ja.
Schön.
Sternklarer Himmel, wollte ich sagen. Stimmt auch, aber steilblauer Himmel tagsüber.
Sehr gut. Es hat, hat auch so eine Frische, ne? So eine.
Ja, so richtig spritzig, frühlingsfrisch.
Sprittig?
Spritzig ist gut. Nee, das ist, wenn ich den Rum da reinkippe.
So eine leicht, so eine Hauchbrotigkeit.
Mhm.
Ja, schön. Ja, dann müssen wir wohl mal probieren, was?
Mhm.
Ja, dann würde ich sagen, Prost.
Prost.
Oh.
Mhm. Auch im Geschmack hält es sich zurück, aber... Mhm.
Es ist aber sehr viel fruchtiger im Geschmack, finde ich.
Ja, fruchtiger, süßer, aber sehr, auch wieder sehr schlank und frisch und, ja, wendig. Ja, ist auch wirklich, also kaum bis gar nicht bitter.
Mhm. Stimmt.
Ja, eher süßlich, spritzig. Unkompliziert auch, ne? Es ist so süffig und einfach nett.
Total. Ach, guck mal, auf der Flasche ist auch dieser eine Hopfen abgebildet nur.
Ja.
Auf der Rückseite.
Ist irgendwie auch schön weich. Also, da muss auf jeden Fall weicheres Wasser in Lübbecke fließen als hier um die Ecke.
Das ist auf jeden Fall ein sehr agiles, luftiges Bier, was mit sehr viel Esprit. Also es ist kein gemütliches Bier.
Nee. Das ist eins für einen Sommertag im Biergarten.
Ja.
Oder einen Frühlingstag.
Genau. Genau.
Ja, das ist echt, also handwerklich super.
Ja.
Will nicht viel, liefert ab.
Absolut.
Kann man trinken.
Ja. Tolle Brauerei. Mhm. Selbstständig, also unabhängig. Sehr schön. Was machen wir damit?
Tja, das ist jetzt schwierig. Also auf jeden Fall was Gutes, weil ich bin schon ganz schön beeindruckt. Es ist jetzt natürlich nicht das komplexe Meisterwerk, was will es halt auch gar nicht sein. Deswegen, es tut eigentlich sehr viel Gutes auf kleinem Raum. Tja. Ich habe nichts weiter zum Rumlabern, während ich weiter denke, aber
ja,
ich fürchte, da muss ich eine Zahl nennen.
Ja, ich überlege auch schon. Also,
eine 5.
Ja, ich war auch so bei 5.
Ja.
Ja.
Muss das schon? 4 fühlt sich irgendwie falsch an, weil
ja,
das macht
fühlt
absolut
sich
gar
an.
Nichts falsch.
Nee,
es ist
nee.
Einfach
also
4,
nee.
Ja.
Ich finde auch 5. Dann haben wir probiert von der Barre Brauerei helle Freude. Und es gab 5 Punkte von Jenny und 5 Punkte von mir. Und zwar mit Recht, wie immer. Und damit kommen wir ans Ende auch dieser Sendung. Und selbstverständlich haben wir das nächste Mal auch wieder Musik und Philosophie und Bier.
Oh ja. Wir hören AC mit Ma. Wir hören Stephen O'Malley mit Sphere's Collapse. Und wir reden über Natur, Maß und Grenzen. Und für alle, die uns im Internet hören, gibt es ein Helles von Bolten. Wir bleiben also dem Thema Helles erstmal treu.
Wir bleiben dem Thema Helles erstmal treu, genau. Sehr schön. Ja, ihr könnt uns natürlich immer noch kommentieren. Das hat zum Beispiel Marc gemacht auf Blue Sky, der festen Überzeugung war, dass ich das Bier aussuche, weil sonst hätte es ja ein Bolten uralt gegeben. Das hättest du dir natürlich ausgesucht.
Das hätte ich mir ausgesucht, das stimmt.
Ne? Ja, also der Kommentar, dass wir die Biere zusammen aussuchen, hat nicht geholfen. Ja,
das stimmt.
Die schlechtere.
Ja, das ist eigentlich lustig, ne? Wir erfüllen nicht so das Geschlechterklischee, wenn ich immer irgendwie die, wenn du die spritzigen Sachen magst und die hellen häufig. Beim Wein hatten wir das oft mit deinem Silvaner und so.
Ja, das stimmt. Ja, das ist richtig. Das stimmt, ja. Tja. So ist das. Ja, ihr könnt uns auf jeden Fall auch kommentieren, genau wie Marc, und mich beschimpfen und Jenny in den Himmel loben.
Dankeschön, immer her damit.
Das könnt ihr machen bei Spotify, das könnt ihr machen bei Apple Podcasts, das könnt ihr natürlich auch bei uns auf der Homepage machen oder bei Blue Sky, so wie Marc das gemacht hat, oder bei Mastodon. Überall da sind wir zugegen, woanders allerdings nicht, das muss man dazu sagen. Und ihr könnt uns auch immer noch eine E-Mail schreiben, info@feiertöne.de. Auch das ist natürlich jederzeit möglich. info@feiertöne.de. Das Töne dann natürlich mit OE, damit das Internet nicht verrückt wird. So. Und wenn ihr damit fertig seid, dann ist die Woche um, dann sind wir wieder da. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.